Ja, ich hatte letzten Donnerstag ein Gebet und jetzt so die ganze Woche dealte der Herr mit mir und jetzt ploppt es nochmal ganz stark auf, wenn ihr euch das aufschreiben wollt. Hiob 13,8. Wollt ihr seine Partei ergreifen oder Gottes Anwalt spielen? Und der Herr hat mit mir darüber geredet in Hiob 32,21. Ich will aber für niemand Partei ergreifen und keinen Menschen schmeicheln. Und der Herr hat mir, da kommt noch ein Vers hinterher, gezeigt, wir sollen prüfen, wie wir Fürbitte halten. Wir sollen prüfen, wie wir Menschen gegenüberstehen und ob wir Partei ergreifen. Jesus und der Vater tun das niemals. Jesus ist bedingungslos. Er steht mit offenen Armen da und liebt. Und wir sollen unsere Feinde lieben. Und wenn du Partei ergreifst, tust du das nicht mehr. Deswegen prüfe, du darfst dein Herz ausschütten vor den Herrn und sagen oder einen Freund oder eine Freundin im Glauben, was los ist gerade mit dir. Und der Heilige Geist wird dir dabei helfen. Das ist gar kein Problem, mit jemandem drüber zu sprechen. Aber du darfst niemals in Fürbitte gehen vor den Thron Gottes und Partei ergreifen. Herr, mach. Das hat er mir ganz eindeutig gezeigt. Genau, und jetzt noch den letzten Vers. Wenn ihr das bitte euch aufschreiben wollt, es ist wirklich vom Herrn und es soll nicht verloren gehen. In Jakobus 2,13, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Was ist unsere größte Waffe? Die Liebe.
Yes, danke. Danke, Lydia. Ach so, ja,
sorry. Ich habe auch eine Bibelstelle, 1. Korinther 13, 12. Hat mir der Herr gezeigt, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Und vorher steht quasi, wir erkennen gerade nur stückweise und dann, wenn das Vollkommene da ist, sehen wir alles oder erkennen wir alles. Also das ist bezogen auf dann aber, wenn das Vollkommene da ist. Und ich habe das so gelesen und habe das immer wieder gelesen, weil ich mich halt manchmal einfach wie in einem Rätsel fühle und sage, ich verstehe gar nichts gerade. Wie jetzt, was jetzt, wo jetzt, ja. Und ja, dieses stückweise Erkennen ist bei mir auch ganz oft, wo ich sage, okay, bis dahin habe ich es erkannt und jetzt keine Ahnung, ja, was du jetzt von mir willst. Und ich habe mich da ganz, ganz krass wiedergesehen und ich habe dann auf einmal diesen Spiegel vor mir gehabt und habe gedacht, okay, wen sehe ich denn, wenn zwischen mir und diesem Vollkommenen ein Spiegel ist? Ich sehe ja nur mich in dem Moment. Und solange ich auf mich schaue, kann ich nur stückweise erkennen. Solange ich diesen Spiegel vor mir habe, sehe ich nur mich. Und sobald, dann aber, wenn der Spiegel wegkommt und das Vollkommene kommt, dann steht Angesicht zu Angesicht. Das heißt, ich schaue nicht mehr auf mich, sondern ich schaue auf Jesus Christus. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen und gleich wie ich erkannt bin. Also das hat in mir einfach geistig was bewegt und ich wollte es mit euch teilen. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen ja auch manchmal so eine Situation, der sagt erkenne ich gerade nichts und vereinfacht gesagt, weg von sich gucken und hin zu Jesus Christus, genau.
Wow, super. Wow, ihr seid ja der Hammer alle, hä? Ich vermute, ihr kennt Jesus und habt den Heiligen Geist, ich habe da so eine Vermutung. Halleluja, gehen wir ins Wort, oder? Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du derselbe bist. Dass du derselbe bist, dass du derselbe bist, dass du derselbe bist. Egal, wie sich diese Welt verändert, egal, wie ich gerade in einer Stimmung bin, ob ich gut gelaunt bin oder schlecht, ob ich happy bin oder traurig, du bleibst derselbe. Und das ist so schön und das ist so gut. Und auch wenn ich für dich bin, bist du derselbe. Wenn ich gegen dich bin, bist du derselbe. Wenn ich bockig bin, bist du derselbe. Wenn ich total begeistert bin von dir, bist du derselbe. Und das ist so schön, Herr, dass wir wissen, dass du immer derselbe bist. Vater, und da danken wir dir heute Morgen von ganzem Herzen, dass du die Konstante bist, dass du der Ja, bist der du bist. Du bist I am, du bist ich bin. Und dafür danke ich dir, Jesus. Danke, Halleluja, dass du nicht schwankst, wankst, noch eine Veränderung hast, sondern dass du immer vertrauenswürdig bist. Und wir haben unseren Glauben und unser Vertrauen in dich gesetzt, Jesus. Und danke, dass das nicht enttäuscht wird. Danke, dass du immer Glauben belohnst. Du bist ein Belohner derer, die dich suchen. Und danke, Herr, immer wenn wir uns aufmachen, dich zu suchen, gehen wir nicht leer zurück, sondern wir werden immer belohnt. Weil du ein Belohner bist, weil du einer bist, der überfließend einschenkt, ein gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß. Danke, Jesus, dass du mehr gibst als das, was wir brauchen. Danke, dass wir Überfluss haben, ob das an Freude ist, dass wir Freude für unsere Umwelt haben, für unser Umfeld, für unsere Nachbarschaft. Danke, dass wir immer gut gelaunt sind, wenn wir von dir kommen. Danke, dass wenn wir aus deiner Gegenwart kommen, dass es uns wohl geht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass niemals jemand traurig aus deiner Gegenwart gekommen ist. Das ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Vater, wenn wir traurig sind, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir enttäuscht sind, dann, weil wir nicht in deiner Gegenwart sind, weil wir weg sind, weil wir woanders sind, weil wir selber wurschteln, weil wir unser eigener Herr sein wollen. Aber wenn wir von dir kommen, dann geht's uns gut, Jesus, denn du bist die Fülle. Du füllst uns. Du bist der, der unsere Seele liebt. Du bist der, der unsere Seele Frieden verschafft, auch in dieser turbulenten Zeit. Du bist der, der Ruhe gibt. Du bist der Ruhepol. Danke, Jesus, dass wir zu dir laufen dürfen. Dass wir, ja, immer mit Freude zu dir kommen dürfen. Und dass du voller Freude bist, wenn wir kommen. Herr, du sagst, du stehst vor dem Herzen und klopfst an. Und du, ja, gehst hinein, wenn du eingefordert wirst. Und wer bei dir anklopft, den wirst du nicht hinausstoßen, sondern du lädst ihn ein. Herr, du bereitest einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und an diesem Tisch sitzt du mit uns. Du gießt uns überfließend ein. Du feierst mit uns Abendmahl. Wir haben Anteil an dir, Jesus. Wir kennen dich. Wir tauchen immer tiefer ein in das Bewusstsein, wer du bist. Danke, Jesus, dass wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und dass wir jetzt ein Stück weit dich schon erkannt haben und geschaut haben. Und dann aber vollkommen dich erkennen werden. Danke, dass du nicht parteiisch bist, sondern dass du stehst da, wo das Kreuz ist und sagst, ihr dürft alle zu mir kommen. Alle Menschen, die feindlich sind, dürfen zu mir ans Kreuz kommen und am Kreuz ist Versöhnung. Dort trifft die Horizontale die Vertikale. Dort ist zusammengenagelt, was irdisch ist mit dem Himmlischen. In der Mitte von dem Kreuz hing dein Herz, Jesus. Und da bist du. Und danke, dass wir diesen Frieden haben dürfen in dieser Welt. Danke, dass du größer bist als all unsere Sorgen, unsere Nöte. Danke, Jesus, wir schauen auf dich. Danke, Herr, dass du derselbe bist. Amen. Danke, dass du derselbe bist. Halleluja. Amen. Leute, wir sind in einem Kampf, gell? Und wir haben keine Lust auf Kämpfen. Wir haben Lust auf Mallorca, auf Ibiza, auf die Malediven oder die Bahamas. Florida wäre nicht schlecht, Hawaii wäre super. Wir wollen uns an den Strand legen, die Sonne auf den Bauch brezeln lassen, aus dem Cocktail schlürfen und sagen, ach, ist das Leben schön. Das wäre so die Idealvorstellung, gell? Aber das echte Leben ist leider anders, gell? Und es trifft immer am härtesten die, die immer in den Gedanken auf Mallorca sind oder auf Ibiza oder wo auch immer. Und die trifft's dann umso härter, weil sie unvorbereitet sind, weil sie nicht damit gerechnet haben. Und deswegen will der Heilige Geist, dass wir wachsam sind. Die Bibel nennt es wachsam. Wachsam heißt nicht ängstlich oder angstvoll oder voller Furcht, sondern wachsam heißt wachsam sein. Ja? Wenn du eine Erdgeschosswohnung hast, dann sagt der Heilige Geist nicht, macht alle Fenster und Türen heute Nacht auf, weil es wird richtig schön. Er sagt dir, sei wachsam. Mach alle Türen und Fenster zu. Kipp das im Schlafzimmer, dass du hörst, wenn da einer rummacht. Es ist wachsam. Wir wissen, da draußen gibt es Böses und das Böse schläft nicht. Ob das in Form von Mr. S ist oder in Form von Menschen, die ihm dienen, bewusst oder unbewusst. Und wir müssen wachsam sein. Die Bibel sagt, betet alle Zeit. Das sind so Hammer-Aussagen, wo man denkt, ja, wachsam sein, oh, ich will auch mal meine Ruhe, betet alle Zeiten. Ja. Unser Fleisch hat da überhaupt keine Lust drauf. Unser Fleisch ist eher so, dass es gerne so eine Nachricht von Jesus hat, so eine WhatsApp oder so eine SMS. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Bugidibu schläft heute hast du Ruhe. Aber so ist es nicht. Der Teufel schläft nie. Aber ich habe gute Botschaft, Jesus schläft auch nie. Der Vater schläft nie, der Heilige Geist schläft nie. Ja? Und wir sind in so einem Kampf drin. Manchmal ist er heftig, manchmal ist er frontal, manchmal kommt er durch die Hintertüre, manchmal kommt er ganz versteckt. Kennen wir alle, gell? Heute Nacht, interessant, hatte ich einen schönen Traum mit Mr. S., der aber ganz anders war, wie alle anderen Träume, die ich jemals zuvor hatte. Irgendwie war der so ein Firmenchef und ich war dort angestellt oder ich wollte den Job irgendwie, ganz komisch. Und er kam dauernd mit so einem Friedensvertrag. Er kam dauernd mit so einem Angebot. Ich weiß nicht mehr jedes Detail, aber ich weiß, ich bin zigmal aufgewacht, wieder eingeschlafen und war wieder im selben Traum. Das kann nur Gott und Mr. S. Mein natürlicher Mensch träumt so nicht. Ja? Und ich weiß noch, in dem Traum hat er mir zigmal gesagt, Mensch Thomas, du musst doch Verständnis für mich haben. Du musst doch Verständnis für mich haben. Es war so der Tenor in dem Traum. Und ich habe ihm gesagt, nee, ich muss da gar kein Verständnis für mich haben. Jetzt unterschreib doch da und anerkenn, dass ich nicht so schlimm bin, wie alle behaupten. Komischer Traum, gell? Manchmal frage ich mich auch, wie so ein Zeugs zustande kommt. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist sein Herz. Ich glaube, das ist der Wunsch vom Satan, dass wir sagen, ja, der ist ja gar nicht so böse. Das Böse ist ja gar nicht so böse. Irgendwie hat er Panik, kann das sein? Irgendwie ist er komisch drauf, wenn er schon solches Zeugs macht. Ich bin heute Morgen echt aufgewacht, hab so gedacht, was ist das denn für eine braune Masse? Dann kriege ich eine WhatsApp vom guten Freund. Als ich mein Handy eingeschaltet habe, das hat er mir heute Nacht geschrieben und schreibt mir, heute Nacht hat mich der Heilige Geist geweckt und mir gesagt, ich muss für dich in Fürbitte, Thomas. Vielleicht wäre der Traum anders verlaufen. Ich bin froh, dass es Leute gibt, die auf den Heiligen Geist hören. Du auch? Es ist gut, dass wir Freunde haben, die auf den Heiligen Geist hören und selbst wenn es nachts um drei ist, auf die Knie gehen, aufstehen und beten für dich. Amen. Und ich weiß, ich bin aus dem Traum raus ohne Schaden. Der kann mir nichts. Sag mal, der kann mir nichts. Und jetzt sagst du es so, dass du es auch glaubst. Nochmal. Amen. Jetzt klappt's langsam, ja? Du weißt ja, du bist dein größter Prediger. Hör dir zu, was du redest, du weißt, was du glaubst. Ja? Wenn du den ganzen Tag von Krankheit redest oder von Angst, von Ohnmacht, wird es schwierig für den Glauben, in dir Raum zu nehmen. Stell dir mal vor, oder ich sag's mal anders. Bruce Lee, den kennt ihr ja alle, oder? Und er sagte einmal, du musst werden wie Wasser. Wasser nimmt die Form an, wo es reingeschüttet wird. Wenn du eine Flasche bist, dann nimmt der Heilige Geist in dir genauso viel Raum ein, wie in dir leer ist oder Platz ist, wie meine Frau sagt. Bist du schon voll mit irgendeiner Flüssigkeit, egal, nenn jetzt keinen Namen, wo soll der Heilige Geist noch sein? Und wenn dein Herz voll ist mit vielen weltlichen Dingen, Sorgen, Nöten, Angst ums Geld, Angst um die Zukunft, Angst um Gesundheit, dies, sel, jenes, wo soll der Heilige Geist Raum einnehmen? Jetzt wisst ihr, warum Gott in so einem Business ist, dass man Beschneidung nennt oder Entrümpelung oder Ausschüttbusiness. Nenn es, wie du willst. Gott möchte geben, aber er will zuerst wegnehmen. Da sind wir erstmal entsetzt und sagen, ja, wie jetzt, wie wegnehmen, wie aufgeben, wie was loslassen, warum, wieso? Weil wir nicht verstehen, dass Gott was viel Besseres hat für uns. Gott hat so viel mehr, so viel Besseres für uns, dass uns aber erst geben kann, wenn Raum ist. Wenn dein Kühlschrank rappelvoll ist und Gott sagt, ich habe hier noch einen super Braten für dich und du guckst rein und sagst, ja, tut mir leid, es ist voll, dann ist es dumm, wenn man so reagiert, weil dann nimmt's Gott wieder mit. Wäre vielleicht besser, mal reinzuschauen, mal sagen, vielleicht kann ich das ein oder andere entsorgen. Vielleicht wäre es auch gut, mal alles zu entsorgen. Manchmal ist es wirklich so, dass der Heilige Geist sagt, und das macht er aber nur, wenn wir wollen. Er entleert uns ganz. Du kannst aus der Flasche ein bisschen rauslernen und immer wieder hinstellen, aber manchmal will der Heilige Geist uns einfach auf den Kopf stellen und komplett alles rauslaufen lassen. Aber dann bin ich leer, Thomas. Ja, du hast es erkannt. Dann bist du lotterleer. Und das ist die beste Chance, um nach vorne zu gehen. Leute, Jesus ging durch diesen Kampf. Im Garten Gethsemane hat Jesus gekämpft. Er hat gekämpft und er wusste, er muss eine Entscheidung treffen. Und diese eine Entscheidung kostete ihn alles. Er war in einem Kampf im Garten. Und er kämpfte mit sich, mit der Welt, mit dem Vater, mit seiner Zukunft, mit dem, was unmittelbar vor ihm lag. Er kämpfte mit seinem Versprechen, das er dem Vater vor der Schöpfung gegeben hat, dass er bereit ist, für die Menschheit zu sterben, wenn sie fällt. Da war die Menschheit noch gar nicht geschaffen. Er kämpfte damit, weil er wusste, jetzt ist seine Stunde da. Und es fiel ihm nicht leicht. Er musste eine Entscheidung treffen. Er wollte die Entscheidung mit den Jüngern zusammentreffen. Er sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Der Vater hat gesagt, du musst die Entscheidung alleine treffen. Die Entscheidung. Du musst sie alleine treffen. Die Jünger schliefen dauernd ein. Sie schliefen dreimal ein. Das sind Freunde und Kumpels. Aber ich sage dir, das war gut so. Weil Jesus musste diese Entscheidung ganz alleine treffen. Wir müssen die meisten wichtigen Entscheidungen ganz alleine treffen. Ganz alleine. Ohne Ehepartner, ohne Freunde, ohne Pastor. Wir müssen die Entscheidung treffen. Und als Jesus die Entscheidung getroffen hat, ging er an den Jüngern vorbei und ließ sie schlafen. Sie waren nicht mehr sein Fokus. Wenn wir eine Entscheidung im Glauben treffen, sind Menschen nicht mehr unser Fokus. Dann sind nur noch, da gilt nur noch der Vater und wir. Merkt ihr, wie heftig das ist? Flasche leer, Entscheidung treffen. Dann wird die Flasche gefüllt mit Neuem, Besserem. Wer von euch hat schon mal einen Plan gehabt in seinem Leben oder ein Ziel und dann kam der Glauben dazwischen? Eines ehrlich, super. Ah, jetzt ein paar. Seht ihr? Ich kann alle 10 Finger strecken. Ich hatte viele Pläne. Mein Traumland war Amerika. Ich liebe Amerika. Ich wollte unbedingt bleiben. Ich hatte schon einen Job, ich hatte ein Haus, ich hatte die verleichterte oder die erleichterte Einbürgerung war schon geplant, ich hatte alles geplant. Aber ich hatte eine Frau. Das war das Problem. Die wollte unbedingt nach Deutschland zurück. Sie hatte Heimweh zu Mama und Papa, was ich ja nachvollziehen kann. Aber ich habe gesagt, die Chance kommt nie wieder, wir müssen da bleiben. Und mein Problem und mein Ärger war Bärbel. Die will nicht. Die bremst. Die macht. Dann hat Gott die Flasche auf den Kopf gestellt, bis sie ganz leer war und sagt zu mir, Thomas, du musst zurück nach Deutschland. Da habe ich nicht viele. Hier habe ich genug. Drüben habe ich wenige. Nicht, was ich hören wollte. Nicht, was ich tun wollte. Ich konnte den schwarzen Peter nicht mehr auf Bärbel schieben. Das ist ein Gefühl, wenn plötzlich die anderen nicht mehr schuld sind. Es hat sich so gut angefühlt. Du hast mir Amerika versaut. Die nächsten 30 Jahre halte ich dir das vor. Wegen dir sind wir hier und nicht drüben. Kennt ihr das? Aber wenn du sagst, Herr, dein Wille geschehe. Wenn das ein ernstes Gebet ist, dann triffst du Entscheidungen, die dein Leben für immer beeinflussen. Ich fühle mich in Deutschland wie auf der Titanic. Die Frage ist nicht, ob die sinkt. Die Frage war für mich immer, wann die sinkt. Und ich habe immer gedacht, ich will nicht auf dieser Titanic sein. Es gibt andere Schiffe. Ich möchte weg von hier. Und dann hast du eine Frau, die sagt dir, Schatz, Inside ist überall. Ob du auf der MS Europa bist, auf der MS Titanic, auf der MS AIDA, egal wo die hinfahren, Endzeit ist überall. Nicht, was ich hören will. Flasche auf den Kopf. Aber hat sie recht? Jetzt kommt die Antwort. Christus ist auch überall derselbe. Christus ist da in Deutschland genauso stark in mir und in dir, wie er in Amerika ist. Oder sonst wo, wo du hin willst. Melli wird gern nach Island, da ist schön kühl, gell? Oder noch weiter, Alaska. Jeder hat so sein Traumland, wo er gern wäre. Aber ich sage dir, du bist nirgends glücklicher, wie da, wo der Heilige Geist dich haben will. Wo wollte der Heilige Geist Jesus haben? Im Garten Gethsemane. Auf den Knien. Betend, Vater, nicht mein Wille. Wenn Jesus das betet, war der Wille von Jesus in dem Moment ein anderer. Sonst macht das Gebet keinen Sinn. Er wollte nicht mehr ans Kreuz. Könnt ihr mal folgen soweit? Er betete sogar, Vater, wenn es möglich ist, wenn du noch eine Hintertüre hast, einen Notausgang, einen Notschlupf, wenn du noch einen anderen Jesus hättest, würde ich jetzt abhauen. Vater, ich würde gerne nach Amerika. The grass is always green over there. Das Gras ist immer schön grün auf der anderen Seite. Aber Jesus liebte den Vater so sehr, dass er sagte, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ist das auch unser Gebet? Oder fällt uns das so schwer? Ich erlebe viele Christen. Ich habe euch das gesagt, das sind die Herodes-Christen. Wenn nicht passiert, was sie wollen, sind sie weg. Dann bin ich mal weg. Dann habe ich keinen Bock mehr. Wenn Dinge in ihrem Leben nicht sofort passieren, dann haben sie keinen Bock mehr. Natürlich gehen sie als erstes aus der Gemeinde und der Pastor ist blöd. Da könnte ich Bücher drüber schreiben, wie viele Leute ich da erlebt habe. Aber das Problem ist nicht der Pastor, ist nicht die Gemeinde. Weil in der nächsten Gemeinde erleben sie genau dasselbe wieder. Und der nächsten Gemeinde wieder. Und der nächsten Gemeinde wieder. Und der nächste Pastor ist genauso. Und der nächste Pastor ist genauso. Es wiederholt sich. Ich könnte auch sagen, wenn du in der Firma kündigst, weil alle blöd sind, gehst in die nächste Firma, das sind wieder alle blöd. Und wieder alle blöd. Und das ist normal, weil du immer in die falsche Richtung fährst auf der Autobahn. Da hast du immer Geisterfahrer. Aber nicht die anderen, sondern du selber. Und das ist ein harter Prozess. Wir sind in einem Kampf, Leute. Und ich glaube, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen von denen, die bereit sind zu kämpfen und die sagen, nö, kämpfen mache ich nicht. Wenn die Merkel sagt, wir sollen uns alle impfen, dann impfen wir uns alle. Dann ist das halt so. Wenn gesagt wird, dass Homosexualität normal ist, dann ist das halt so. Wenn dies und das und jenes gesagt wird, dann ist das halt so. Sie wollen nicht anecken, sie wollen nicht kämpfen, sie haben sich nie gelehrt. Sie sagen, ja, ein bisschen Jesus und ein bisschen das, wie so ein Cappuccino oder so eine Latte. Ein bisschen Schaum, ein bisschen Milch, ein bisschen Kaffee, von allem ein bisschen was. Ein bisschen Evangelium, ein bisschen Koran, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Humanismus, ein bisschen von allem. Und wenn dann einer fragt, habe ich für jeden was. Du darfst dann der Milch ziehen, du darfst dir den Schaum rauslöffeln. Aber so war Jesus nie. Jesus war immer klar und straight. Er war immer eindeutig. Leute, in der Politik verändern sich Dinge gerade, dass wenn ich nicht Jesus hätte, würde ich wirklich, ich wüsste nicht, ob ich in Angst verfalle. Die Faeser, unsere Innenministerin, hat gesagt, das hat die gesagt, man muss die Andersdenkenden jetzt verfolgen. Man muss Gesetze schaffen, wo man ihr Konto sperrt, wo man sie ausschließt aus der Gesellschaft, wo man sie in Beugehaft nehmen kann. Leute, wir sind im Vierten Reich. Demokratie ist vorbei. Wir sind in der DDR 2.0. Wir haben eine Mischung zwischen Dritten Reich und DDR. Was wir jetzt aktuell erleben, wie es sich weiterentwickelt. Ich kann euch nicht alles erzählen, weil das mir die Zeit zu schade in der Predigt. Aber es passieren Dinge, es wird über Dinge nachgedacht, da wird's mir schlecht. Einer der Organisatoren gegen die Corona-Demos und andere, der war 9 Monate in Beugehaft, 9 Monate in Haft ohne ein Gerichtsurteil. Leute, wenn das der Putin machen würde, da würden sie schreien, oh. Leute, das passiert hier und unter uns. Es passiert hier und unter uns. Die Grünen haben jetzt eine eigene Polizei gegründet. Müsst ihr euch mal vorstellen. Die Grüne in der Partei hat eigene Polizei. Eine eigene Polizeistelle. Leute, die Polizei muss unabhängig sein von jeder Partei. Es passieren dieselben Sachen wie 1933. Es ist unglaublich, was passiert. Da wurde der SS angeschlossen. Die wurde der SS untergeordnet. Die Polizei war nicht mehr Polizei. Aus den Lehren des Dritten Reiches hat man gesagt, die Polizei ist Ländersache, damit sie nicht mehr von Berlin aus gesteuert werden kann. Die Dinge werden alle zurückgefahren. Wir kriegen jetzt, da sind sie gerade dabei, das Punktesystem, ein Sozialpunktesystem wie in China. Wer weiß, was China für eine Demokratie ist? Die schönste der Welt, ne? Musst dir mal vorstellen, wenn du dort bei Rot über eine Fußgängerampel gehst oder deine Kippe auf den Boden wirfst, überall Milliarden von Kameras, die filmen das mit Gesichtserkennung, die wissen genau, wer du bist. Leute, das müsst ihr euch überlegen. Das wollen die hier einführen. Das sagen die frei raus. Und wenn du über einen bestimmten Punktesatz kommst, wirst du ausgeschlossen von der Öffentlichkeit. Die FACE hat gefordert, dass Rechtsradikale, und jetzt pass gut auf, wer ein Rechtsradikaler ist, bestimmt nicht dem sein Verhalten, sondern die Regierung. Sag, du bist rechtsradikal. Was machst du dagegen? Die Bauern sind jetzt rechtsradikal. Da habe ich schon drauf gewartet. Dann wirst du ausgeschlossen. Du kannst deinen Arbeitsplatz verlieren. Das wollen die sogar, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst. Leute, wir gehen rein in einer Geschwindigkeit, in eine Zeit. Wir sind schon drin. Und ich glaube, wenn die Türe hier die letzten 2000 Jahre sind, die steht nur noch einen kleinen Spalt auf. Nur noch einen ganz kleinen Spalt. Dann macht Jesus so. Dann ist die Türe zu. Es dauert nicht mehr lange, Leute. Ich glaube nicht mehr, dass es noch lange dauert. Und ich merke für mich als euer Pastor, ich muss aufpassen, mich nicht zu sehr mit dem Zeug zu beschäftigen, weil es kommt Frust in mein Herz, Ohnmacht und ich kriege einen Zorn, ich möchte diese Leute alle verfluchen. Jesus sagt, fluch niemand, haben wir gerade gehört, sollen keine Partei ergreifen. Aber ich in meiner Wut, wenn die so hochkommt und weißt du alles, diese ganzen Ungerechtigkeiten, da werde ich so zornig. Und dann denke ich mir so, krass. Aber wir müssen im Geist bleiben und im Geist beurteilen. Und wir wissen doch, dass diese Dinge kommen. Ich habe nicht gedacht, dass die so schnell kommen. Generell so schnell und nicht so viel auf einmal in einem Jahr. Man kommt ja kaum noch mit dem Verarbeiten hinterher. Kommt schon die nächste Nachricht. Wir sind in einer Zeit, wo die Regierung wieder bestimmt, wer gut und wer schlecht ist. Ihr wisst ja, dass in der Corona-Zeit eine große Debatte gab, ob man die Ungeimpften, dass man denen ein äußeres Zeichen gibt, damit die erkannt werden. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wir hatten das schon mal mit dem Judenstern. Wir hatten schon mal so eine Zeit in Deutschland, wo Leute ausgegrenzt wurden aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion. Die haben nichts Böses getan. Die Ungeimpften haben auch nichts Böses getan. Mittlerweile gibt es in der EU 12.000, das ist bestätigt, 12.000 Impftote, die an der Impfung gestorben sind. Das sind aber viel mehr, aber das, ne, darüber wird nicht geredet. Das ist weit mehr, als zuvor an irgendwas, an irgendeinem Virus Leute gestorben sind. Und in der Corona-Zeit davor, vor der Corona-Zeit gab es jedes Jahr 5.000, 6.000 Grippetote in Deutschland. Die sind in der Corona-Zeit verschwunden, die waren alle geheilt. Da gab es keine Grippe mehr. Die wurden alle dazugerechnet. Und wenn du jetzt Bill Gates zuhörst, er sagt, die nächste Pandemie, die kommt. Woher weiß er das? Ist er ein Prophet? Nein, er weiß es. Die nächste Pandemie, die kommt, ist 10-mal schlimmer bis 100-mal schlimmer als das, was wir erlebt haben. Nochmal, auf was schauen wir? All diese Leute, wir haben uns vor ein paar Wochen angeguckt, Psalm 2, könnt ihr euch erinnern? Es rotten sich zusammen die Herren dieser Welt und die Nationen halten Rat gegen den Gesalten und so weiter. All deine Gedanken jetzt zurück, Flasche leer, Christus rein. Christus ist immer noch derselbe. Wir gehen mal in Offenbarung. Ich habe gerade so einen Impuls. Wie Vers 12? Offenbarung 1, Vers 12. Machen wir es ganz spontan. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Ob es Johannes, der im Himmel ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er so sieht. Weiter, nächster Vers. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Wer ist das? Christus. Angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Weiter. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Wenn Jesus dich anschaut, Holz, Heu und Stroh verbrennt. Gold, Silber, Edelsteine bleibt. Seine Augen wie eine Feuerflamme. Nächster Vers. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Wie soll ein Mensch in der damaligen Zeit Christus beschreiben, wenn er ihn sieht? So. Er beschreibt es, wie er es kennt. Er kennt Feuer. Er kennt einen Wasserfall oder Hochwasser, wenn es rauscht. Ja, er kennt einen Ofen, der glüht, den man zu heiß gemacht hat, wo man denkt, der explodiert gleich. Das sind Dinge, die die Menschen kennen und sie vergleichen. Und jedes Beispiel hinkt, weil Christus noch viel mehr ist als das. Manche denken, Jesus ist der liebe, nette Typ von nebenan mit den Sandalen und mit dem langen Haar und mit dem Vollbart. Ich bin persönlich überzeugt, dass Jesus kein langes Haar hatte, aber das ist eine andere Geschichte. Sonst würde Paulus nicht schreiben, geziemt es einem Mann nicht, dass er kurzes Haar trägt. Paulus hatte Jesus gesehen. Das wäre eine Beleidigung gewesen, wenn er schreibt, es ist besser, dass ein Mann kurzes Haar trägt. Aber das ist eine andere Geschichte für die Friseure heute Morgen. Außerdem ist völlig egal, ob Jesus lang oder kurzes Haar hatte. Okay? Halleluja, haben wir das geklärt. Schön. Eine Stimme wie großes Wasserrauschen. Nächster Vers. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das Wort. Kennt ihr das? Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Versuch mal, in die Sonne zu schauen. 5 Sekunden bist du blind. Kannst du nicht. Du kannst die Kraft der Sonne nicht. Und so ist auch die Kraft von Jesus. Das ist unser Jesus. Aktuell. Heute, jetzt und in Farbe. Halleluja. Ein Löwe für seine Feinde, ein Lamm für seine Freunde. Er ist der Löwe und das Lamm. Und ich bin so froh, dass ich auf der Seite der Lämmer bin. Und nicht auf der Seite der Löwen. 2. Korinther 10 ab Vers 4. 2. Korinther 10 ab Vers 4. Schauen wir uns zuerst den Luther an, dann in Hoffnung. Und da heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes. Denn die Waffen unseres Kampfes. Sag mal, denn die Waffen unseres Kampfes. Also haben wir einen Kampf, ob wir wollen oder nicht. Wir haben einen Kampf. Der Teufel versucht täglich, dich zu attackieren. Er versucht täglich, dich traurig zu machen, dich müde zu machen, dich kraftlos zu machen, dich zu entmutigen, dich zu enttäuschen, Menschen zu schicken, die dir wehtun, Umstände zu kreieren, die dich ans Aufgeben bringen. Schon mal erlebt, live und in Farbe? Täglich, mal mehr, mal weniger. Und die Bibel sagt, wenn du dem Teufel widerstehst, flieht er von dir. Dann hast du ein paar Tage Ruhe, weil er ist erstmal ganz weit in die Wüste gerannt. Und als er sich rumgedreht, ist er noch da. Oh, Gott sei Dank, er hat mich nicht verfolgt. Amen. Und dann hast du Christen, die immer reagieren auf das, was der Teufel tut. Und alles, was sie reden, ist so weit weg vom Glauben, wie es nur weg sein kann. Sie reden immer nur Ohnmacht. Oh, mir geht's nicht gut. Oh, ich bin krank. Oh, ich habe wieder dies. Oh, ich habe wieder das. Oh, mein Kind ist schon wieder hingefallen. Oh, mein Mann hat schon wieder einen Job verloren. Oh, es ist alles nur oh, 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 oh. Und mir tun diese Menschen leid. Und ich glaube, Jesus weint auch über die. Aber Jesus kommt nicht vom Himmel runter und sagt, okay, den Thomas, den habe ich jetzt jahrelang trainiert mit Glauben. Ja, und du packst es halt nicht, du bist halt ein bisschen anders. Dir schenke ich es einfach so. Glaubst du, dass das passiert? Es passiert nicht. Weil ich früher ohne Glauben war, ich sag's mal einfach so salopp, und ich immer gesagt, Jesus, schenk's mir doch einfach. Und er hat es nie getan. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Stell dir vor, du hättest Drillinge und eins der Kinder sagt, ich habe keine Lust laufen zu lernen, ich bleib einfach liegen. Und die anderen zwei, die rennen rum. Weil die haben Lust gehabt, laufen zu lernen. Was willst du machen mit so einem Kind, wo es sagt, ich will nicht laufen lernen? Das kann mit 10, mit 20 noch rumliegen, hat nie laufen gelernt. Leute, im Geist ist es 1:1 dasselbe. Manche wollen im Geist einfach nicht laufen lernen. Sie gehen immer zum Arzt, wenn es weh tut. Was der Arzt sagt, steht immer über dem Wort Gottes. Es steht immer über dem, was in der Bibel steht über Heilung. Sie lesen nicht, was die Bibel sagt über Heilung. Wenn sie finanzielle Probleme haben, suchen sie immer Menschen, die Geld haben. Könntest du nicht, angefangen bei der Omi, bei der Mami, bei der Tante, beim Nachbarn, beim Arbeitskollegen oder bei der Bankenkredit. Aber sie lesen nie im Wort, was Gott über Versorgung spricht. Gott sagt, sehe, dann wirst du ernten. Nee, sehen mache ich nicht, weil dafür langt's ja nicht. Wirst du nie rauskommen. Ich hatte in Mexiko mit einem Pastor ein Streitgespräch. Ich habe gesagt, ihr müsst hier unbedingt die Leute lehren übers Geben. Nee, das können wir nicht, die sind doch so bettelarm. Habe ich gesagt, das Schärflein der Witwe, hat Jesus gesagt, was Bärbel fast jeden Sonntag zitiert. Das Schärflein der Witwe zählte in Jesu Augen mehr als die ganzen Geldsäcke, die die Leute, die Reichen, reingeworfen haben. Weil sie gab alles, was sie hatte. Wenn Jesus sagt, dass das gut ist, dass es gut war und gesehen wurde von Gott, da kannst du doch den Leuten nicht sagen, ja, die sollen nichts geben, weil die haben nichts. Ich werde nie vergessen, wo ich hier angefangen habe, nachdem ich einiges erlebt habe. 2010 hier angefangen habe ich gebetet, gesagt, Jesus, bitte mach, dass die Leute kommen und einfach Geld geben und ich muss nichts über das Geld geben sagen. Dann hat Jesus mit einer Donnerstimme, wie wir es hier sehen, zu mir gesagt, dann beraubst du sie. Ich bin erschrocken. Bei mir hat jedes Haar einen Stehplatz gesucht. Und ich wusste, wenn ich euch nicht lehre übers Geben, oder Barbara, oder wer auch immer das macht, beraube ich euch. Ich raube euch den Segen, der euch gehört. Denn ich sage, frisst deinen Samen und nächstes Jahr wächst sowieso was. Wer weiß, dass nichts wächst, wenn der Samen weggefressen ist? Der Samen muss wohin? In die Erde. Die Erde ist dein Glauben. Was macht der Samen in der Erde? Er stirbt. Er ist weg. Du kannst ihn nicht mehr kontrollieren. Du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt, dass Erdbeeren wachsen, Radieschen wachsen. Du wirst deinen Samen in den Boden und sagst, so, ich habe gegeben. Dann drehst du dich rum und denkst nicht mehr dran. Weil den Rest macht Gott. Die DNA in dem Samen, im Baum zu werden, was auch immer, hat Gott hineingelegt. Amen. Und du begießt den Samen mit deinen Gebeten, sagst, danke, Herr, dass ich geben durfte, danke, dass ich bekomme. Wie oft lässt Bärbel euch über den Samen beten? Sprechen, begießen. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, die werden nie aus ihrer Armut rauskommen, wenn du sie nicht lehrst zu geben. Ja, aber ich bin doch Arzt, ich habe doch genug. Sag, ja, aber die haben nicht genug. Versteht ihr, was los ist in der Welt? Ich habe ein Zeugnis gehört, ich habe es euch schon mal erzählt, dieses Zeugnis werde ich nie, nie, nie wieder vergessen. Südafrika, Apartheid, kennt ihr noch, ne? Die schwarzen Bettelarmen in den Townships, in den Blechhütten, die haben nichts. Wir haben ja auch eine Hütte gebaut, ne? Eine Blechhütte, könnt ihr euch erinnern, wir haben ja eine Spende rübergegeben, wo jetzt eine ganze Familie drin wohnt. Aber die Leute haben jahrelang in Blechhütten gelebt und da gab es ein Zeugnis von einer Schwarzen, die war gläubig, hatte 6 oder 7 Kinder, wenn ich es noch richtig weiß, von verschiedenen Männern, die sie alle verlassen haben. Ist ganz schlimm in Südafrika. Da ist kaum eine heile Familie. Die Männer hauen immer ab, die machen die Kinder. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Kennt ihr alle, ne? Und die hat nicht aufgegeben zu geben. Sie hat immer den Zehnten gegeben, obwohl sie manchmal nichts zu essen hatte. Und dann kam die Wende, wo die Apartheid abgeschafft wurde. Die hat innerhalb von 4 oder 5 Jahren hatte sie 7 McDonald's, war Multimillionärin, hatte eine S-Klasse und einen festangestellten Chauffeur, der sie durch ganz Südafrika fuhr. Von 0 auf 100. Das ist mein Gott. Mein Gott sagt dir aber nicht, komm, Thomas, ich zeig dir die 100. Und jetzt starten wir miteinander. Freu dich auf die 100. Nein, du siehst gar nichts. Du siehst nicht, wie der Samen wächst. Du gibst und der Samen ist im Boden. Letztes Jahr war es 3 Monate schwierig mit den Finanzen. Ist manchmal so. Das ist nicht, weil es hier schlecht ist, sondern Gott lehrt auch mich. Und immer wieder muss ich mich neu justieren. Wenn es läuft, dann wird man so gewohnheitsmäßig. Kennt ihr das? Auch im Glauben, wenn es läuft, wird alles Gewohnheit. Aber Jesus ist völlig ungewöhnlich. Er ist nicht gewöhnlich, er ist ungewöhnlich. Und dann sagt, am Ende der 3 Monate, sagt Gott zu mir, gib eine 4-stellige Summe. Dann habe ich gesagt, aber Herr, das ist mein letztes Geld. So. Gib. Und dann ist gut, wenn du in der Sekunde, wo du diese Info kriegst, die Entscheidung in deinem Herzen triffst, ich gebe. Weil je länger du diskutierst, und wenn es nur 1 Minute ist, es wird schwieriger, nicht einfacher. Triff die Entscheidung gleich. Ich habe gesagt, ich treffe die Entscheidung gleich, wir geben das Geld sofort weg. Haben sofort weggegeben. Von dort bis jetzt ist es zigfach zurückgekommen. Aber erstmal lässt du los. Erstmal ist weg. Erstmal weißt du nichts, Flasche leer. Flasche auf dem Kopf, nichts wird stehen lassen, diese. Warum? Weil, Gott sagt oft, weil ich es kann. Und weil ich es mache. Leute, und ihr seid alle Geber. Ich weiß, ihr seid Geber und ihr habt was verstanden. Und ich habe auch eines gelernt. Leute, die am meisten vom Geld reden, von denen kommt nie was. Mich hat ein Mann kontaktiert, den habe ich vor 7 Jahren aus der Gemeinde geworfen. Rausgeworfen. Jetzt hat er mich kontaktiert, ich soll mal vorbeikommen. Habe ich ihn besucht am Donnerstag mit Bärbel. Hat einen Lamborghini für 400.000 Euro in der Garage stehen. Hat noch 2 andere, beziehungsweise sein Sohn. Hat mir erzählt von Sachen, unglaublich. Sie haben letztes Jahr 1 Milliarde Umsatz gemacht, 120 Millionen Reingewinn und er möchte den 10. in die Gemeinde geben. Zu uns. Wer ist denn gut in Mathe? Wie viel ist denn der 10. von 120 Millionen? War mal den, danke. Wisst ihr, mich lassen diese Spielchen völlig kalt. Völlig kalt. Ja, komm vorbei, ich gebe dir noch die Summe X. Ich will dir meinen 10. geben. Na, ich sag, Bärbel, da gehen wir jetzt 4 Wochen nicht hin, sonst denkt er, wir kommen wegen Geld. Habe ich auch ein paar Tage durchgezogen, klingelt mein Telefon wieder. Thomas, wann kommst du? Wann kommst du? Oh. Aber ich habe den Lambo angeguckt, 12 Zylinder. Toll, gell? Ich sag, ja, beeindruckt mich nicht, aber... Lass ihm die Freude. Und dann habe ich mit ihm Klartext geredet. Sei Freund, mit deinem Geld kaufst du mich nicht und beeindruckst mich überhaupt nicht. Ich kaufe ein Gemeindegebäude oder wir mieten das und dann kommst du da rein. Sag, Junge, du hast von nichts eine Ahnung. Habe ich gesagt, ein Baum, der schnell wächst, hat keine tiefe Wurzeln. Und beim ersten Sturm wird er umfallen. Und ich hatte immer Mr. S. im Ohr. Thomas, freu dich doch, das ist doch dein Traum. 12 Millionen Euro, eigenes Gemeindegebäude, halt die Schnauze. Ich will nur eine Quelle. Offenbarung für mich kommt aus einer Quelle, die heißt Jesus Christus. Ich brauche diese andere Quelle nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Na, ich sage, ich bin auch nicht wegen Geld hier, das kannst du behalten. 3 Mal gesagt, behalt dein Geld. Nee, ich will dir das doch geben, ist doch mein 10. und so. Dann habe ich gesagt, gut, wenn du Glauben hast, dass es dein 10. ist, dann nehme ich's. Aber ich habe zu ihm gesagt, du, was machen wir, wenn wir das alles so machen und du bist hier der Finanzmeister und wir zwei kriegen Krach miteinander, wie läuft denn das dann? Dann ist aber unsere Freundschaft schnell vorbei, oder? Nee, ich ordne mich dir voll und ganz unter. Sag, ja, das sagst du jetzt. Wenn der Krach da ist, ist nichts mehr mit Unterordnung. Leute, ich kenne diese Spielchen alle. Es kommt eine große Erweckung, sag, es kommt keine große Erweckung. Ich habe mit Bärbel vorher die Entscheidung getroffen, wir reden mit dem knallhart Klartext. Der hat mir vor 7 Jahren stand er vor meinem Haus. Thomas, ich kaufe dir eine Harley. Ich würde heute noch auf die Harley warten. Thomas, ich miete ein Gebäude an. Ich würde heute noch auf das Gebäude warten. Kündig da oben. Wir wären auf der Straße seit 7 Jahren oder keine Ahnung wo. Aber wir wären nicht mehr hier. Du musst immer fragen, Herr, was ist los? Amen. Amen. Und wenn dieses Geld nicht vom Herrn ist, will ich das sowieso nicht. Ich brauche kein Hurengeld, ich brauche kein gestohlenes Geld, ich brauche kein Bescheißgeld hier. Das wird nicht sauber. Wenn einer eine Bank überfällt und bringt den Zehnten hierher, glaubt ihr, dass das ein Segen ist? Glaubt ihr, dass das Geld von Gott ist? Das ist von der anderen Seite. Und der Teufel will dich immer kaufen. Und ich habe sofort, wo er mir am Telefon gesagt hat, mit den 12 Millionen, habe ich gesagt, mein Herz, ihr kennt ja, unser Herz ist alles dasselbe. Mein Herz sagt, boah, das wäre ja so toll. Thomas freut ihn. Ich habe gesagt, Schnauze, Herzelein, Schnauze. Habe ich gesagt, Herr, was ist los? Und habe ich gesagt, Herr, zeig du mir, wie du siehst. Und habe ich mich selber gesehen, wie in einem Spielfilm, für eine knappe halbe Minute, wie ich mich negativ verändere durch das Geld. Und ich habe sofort gesagt, Herr, ich will das nicht. Ich habe sofort gemerkt, nein, das wäre nicht gut für mich. Ich entscheide mich für Jesus gegen das Geld. Amen. Leute, ich kann euch das ganz aus ganzem Herzen so sagen, weil es die Wahrheit ist. Und ich sage euch noch was, was ich letzten Sonntag schon gesagt habe. Ich freue mich so, dass mein Herz schon so verändert ist. Ich weiß nicht, was ich vor 10 Jahren oder vor 30 gesagt hätte. Ich weiß es nicht. Ich habe zu ihm gesagt, ich brauche dein Geld nicht. Mir geht's gut. Amen. Das ist so schön, wenn du das Gesicht siehst von jemandem, der dich beeindrucken will mit seinem Reichtum. Und zum Schluss gehst du, sein Segel ist ohne Wind und deins ist voll vom Heiligen Geist. Ist nicht gegen den Mann. Ich habe auch noch nicht endgültig eine Entscheidung getroffen. Aber ich weiß eins, das beeindruckt mich nicht. Es beeindruckt mich nicht, es toucht mich nicht. Manche sagen, es tangiert mich nicht. Es tangiert mich nur peripher, hat mir mal einer gesagt. Muss erst mal googeln, was das heißt. Oh, heißt auch nichts anderes, wie es toucht mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ich glaube, dass Jesus das Beste für uns hat. Für dich und für mich. Und er heißt es, wir sind in einem Kampf. Und da heißt es, die Waffen unseres Kampfes. Nicht den Kampf, den Jesus will. Ich hätte auch einen Kampf, wenn ich Geld annehme, wo Jesus sagt, nimm es nicht an. Ich erzähle euch ein Geheimnis. Ich stand damals auf meinem Balkon, er stand vor meinem Haus. Thomas, ich kaufe den Harley, das hat der Herr mir gesagt. Ich habe mich geschwind gefreut und irgendwas passt nicht. Und wie ich sage, Herr, ist das von dir, sagt der Herr zu mir, Thomas, nicht aus dieser Quelle, dieses Geld ist unsauber. Ich werde dir eine Quelle zeigen und an dieser Quelle wirst du nachfragen. Und genauso habe ich es gemacht und genauso kam es. Ich habe meine Harley noch. Seine erste Frage war, hast du jetzt schon eine Harley? Sag ich, ja. Ich habe ihm das noch nicht erzählt, weil ich kann nicht gleich mit dem Bulldozer, ne? Aber ich weiß, dass mein Jesus, wenn er will, dass ich eine Harley fahre, wird die zu mir kommen. Wie? Ist sein Ding. Aber ich fahre keine Harley, die nicht von ihm ist. Und egal, wie deine Harley heißt. Zalando-Schuhe, goldener Ring, ich habe keine Ahnung, was... Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen unser Herz bewahren. Und wer macht das? Macht meine Frau für mich, Bärbel Bedemol, sag mal, was richtig und falsch ist. Ich weiß, warum wir das so gern mögen. Zu mir kommen immer wieder Leute, jetzt hat mich wieder einer aus Nordrhein-Westfalen angeschrieben, Herr Bauer, können Sie für mich beten, ich höre Stimmen. Ja, wie viele Stimmen willst du noch mehr hören? Nein, kann ich natürlich nicht schreiben, aber manchmal, ich weiß nicht, wie die mich finden, es ist unglaublich. Dann habe ich ihm, und die Handynummer drunter, das liebe ich am meisten, ne? Handynummer drunter. Dann habe ich ihm meine Nummer geschickt, habe gesagt, ruf mich mal an. Schreibt er zurück, nein, anrufen möchte ich nicht, ist mir unangenehm, ich spreche nicht gern am Telefon, außerdem ist mein Handy leer. Es wird mir schon reichen, wenn ihr für mich betet. Oder ist da jemand, der mich befreien kann? Gibt's hier jemand, der den befreien kann? Jeder von uns kann den befreien. Das ist nicht schwer. Die Frage ist aber, ist es vom Herrn gewesen? Denn wenn du einen befreist und der Tempel ist geschmückt und leer und dann geht der böse Geist raus und dann geht er durch die Gegend und sagt, Mensch, in meinem alten Haus, da war es aber schön. Was macht er? Er nimmt 7, die schlimmer sind wie er, mit und geht zurück und mit dem, der vorher einen Dämon hatte, hat dann 7. Heftig. Wenn er nicht bekehrt ist, ihr versteht. Ich habe euch gesagt, ein Bekehrter kann keine Dämonen in sich haben, aber auf sich. Das ist ein Unterschied. Und ich fange nicht mit einem Ferndiagnose an und ich fange nicht mit einem an. Zeig mir mal einen Arzt, der in Heidelberg in der Klinik sitzt und der Patient liegt in Hamburg und er macht einen chirurgischen Eingriff. Wie soll das funktionieren? Diese Leute, ich will euch damit, ich mache mich nicht lustig über die, versteht mich richtig. Sie checken nicht, was los ist. Sie denken schon wieder, oh, ich habe das Video gesehen vom Herrn Bauer. Oh, wenn der betet, dann passiert's. Das hat Jesus nicht gesagt, das steht nicht in der Bibel. Der, der mit Glauben betet, der hat Erfolg. Und der, der mit Glauben empfängt, hat auch Erfolg. Sprich nur ein Wort, sagte der römische Hauptmann. Sprich nur ein Wort. Nee, du musst nicht mitkommen, Jesus. Bleib da. Zuvor war der Papa mit seiner Tochter. Komm schnell in mein Haus. Sein Glaube war, komm in mein Haus. Jesus hat's gemacht, weil er Liebe ist. Der Hauptmann war schon eine Stufe weiter. Der sagt, sprich nur ein Wort. Du brauchst nicht kommen. Ein Wort reicht. Ich bin auch ein Befehlsgeber. Wenn ich sage, springen meine Soldaten, dann muss ich nicht dort sein. Ich spreche einen Befehl, der wird ausgeführt. Versteht ihr, was ich sage? Diese Leute denken aber, oh, wenn der Papst Pius betet, wenn der Papst Johannes Paul der 4158. betet. Das ist alles dummes Zeugs. Das hat mit dem Glauben nichts zu tun. Amen oder Amen? Ich möchte, dass ihr in der Freiheit seid. Ihr braucht Freiheit. Ich habe eine Anfrage bekommen von einem christlichen Rockerclub, ob ich sie lehren kann über die Mächte der Finsternis, weil mittlerweile gehen Dinge ab und sie haben keine Ahnung von. Sage ich, ja, mache ich. Ich sage, ich komme. Besprecht's wann und ich komme und ich lehre euch über die Mächte der Finsternis. Die staunen nur Bauklötze, wenn ich denen ein paar Sachen erzähle. Aber sie haben einen Hunger. Und was sagt die Bibel? Wer hungrig ist, der kriegt gutes Essen. Einer, der sagt, ich weiß das selber, das weiß ich selber, wie die Dämonen gehen. Ja, dann mach's doch selber. Dann komm doch nicht zu mir und frag mich. Erlebe ich aber auch immer wieder. Das sind die Leute, die dir immer ins Wort fallen und sagen, ja, aber, Thomas, ja, aber. Meine Oma hat auch schon Krebs gehabt, meine Mutter hat Krebs gehabt. Ja, dann genieß doch deinen Krebs und verschwende meine Zeit nicht. Was willst du von mir, wenn du überzeugt bist, dass Krebs in deiner Familie Anrecht hat? Dann laber mich doch nicht voll, oder? Kann man so nicht sagen, weil das tun die dann, wenn du so eine WhatsApp schickst, sagen die, guck mal, dass der will Pastor sein, guck mal, wie lieblos der schreibt. Nee, der sagt, der Knall hat die Wahrheit in der Hoffnung, dass es dich aufrüttelt. Zum Nachdenken. Wir sind in einem Kampf, Leute. Und ja, ist es, und diese Waffen, die wir von Gott bekommen haben, wir haben von Gott Waffen bekommen, die sind nicht fleischlich, menschlich, irdisch. Sagt man, meine Waffen für meinen Kampf sind göttlich, nicht fleischlich. Leute, das müsst ihr wissen. Und dann heißt es, sondern sie sind mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir, heißt in der neueren Übersetzung. Das steht da, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Nee, da ist es noch nicht. Die schreiben immer wieder was dazu, aber das kann ich so stehen lassen. Absichten. Wer hat denn Absichten gegen dich? Der Feind. Dein Fleisch. Manchmal hat dein Fleisch Absichten. Oh, ich möchte mich scheiden lassen. Mein Mann gefällt mir nicht mehr. Oh, meine Olle, die ist so dick geworden. Ne? Die ist nicht mehr sexy, ich will eine neue. Das sind Absichten in deinem Herzen. Die haben mit dem Wort Gottes und mit Jesus nichts zu tun. Und hier heißt es, wir sollen diese Festungen zerstören. Wenn ein Land ein anderes Land erobern wollte, mussten sie immer die Festungen einnehmen. Das war ja Tausende so. Und wenn diese Festung eingenommen wurde, wurde sie zu einer Festung der neuen Armee oder man hat gesagt, wir brauchen die nicht, wir schleifen die Festung. Da wurden alle Mauern abgebrochen. Die wurde komplett im Erdboden gleich gemacht, damit man die nicht mehr benutzen kann. Das ist hier gemeint, oder wie ich euch schon oft gesagt habe, zerstören ist, stellt euch vor, dein Problem ist ein Auto und du musst es zerstören. Dann nimm dir einen Leopard 2 Panzer und fahr da 5-mal drüber. Ich bin mir sicher, das Auto ist nicht mehr zu gebrauchen, das ist zerstört. Jetzt gibt's aber Christen, die nehmen sich so ein kleines, feines Hämmerchen vom so einem Uhrenmacher, laufen zum Auto hin und machen so, tong, 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 ne? So, jetzt habe ich's dir aber gezeigt, jetzt bist du aber zerstört. Und dann wundern sie sich, dass am nächsten Tag der Ding immer noch rumsteht und leer macht. Tong, tong, tong ist nicht zerstört. Weg, du böser Teufel, weg, weg. Ne, da... Mit Autorität, mit Vollmacht. Zerstören heißt komplett platt machen, unbrauchbar machen. Wenn dein Nachbarskind immer in so eine Posaune bläst, büt, und dann nimmst du die weg und wirfst sie ins Gebüsch. Dann am nächsten Tag macht's wieder, büt, aber entweder das Kind oder der Vater hat es rausgeholt. Leg's auf die Straße, fahr mit deinem Auto drüber, gut ist. Ob's Plastik ist oder Bronze, egal, das Ding ist platt. Das kann man nicht mehr nehmen. Leute, ihr müsst es im Geist sehen. Wir müssen diese Dinge zerstören. Und das, vor allem in unserem Kopf, unser Kopf, unsere Gedanken, da ist das Schlachtfeld, Leute. Da fängt alles an in deinem Kopf. In deinem Kopf fängt's an. In deinem Kopf fängt's an. In deinem Kopf fängt's an. In deinem Kopf fängt es an. Beispiel, du bist in einer Autozuliefererfirma und jetzt hörst du überall, jetzt aktuell Continental, 1750 Leute entlassen. Audi hat alle Leiharbeiter entlassen. Das geht gerade abwärts in einer Geschwindigkeit, Leute. Ich erzähle euch nicht, wie viele Firmenpleiten wir haben, aber das ist erschreckend. Und jetzt bist du in so einer Firma. Jetzt kommt der Gedanke, kommt in deinen Kopf. Er will in deinen Kopf kommen. Was ist mit deiner Firma? Was ist mit deinem Arbeitsplatz, Thomas? Attenzione. Weil der Weg von hier, von deinem Ohr ins Herz, kann der längste sein und der kürzeste. Beim Wort Gottes ist es meistens sehr lang, leider. Und bei dem Flüstern vom Feind leider oft sehr kurz. Wenn jetzt dieses Wort, dieser Gedanke, dieses Nachdenken in dein Herz fällt und dort anwurzelt, dein Herz ist ein Ackerboden, das wisst ihr, wächst Unkraut. Und ab dem Moment fängst du an, oh Gott, was ist denn, oh Schatzmann, wir müssen doch das Haus abbezahlen, die Kredite haben auch noch laufen, oh, mit deinem Lohn allein reicht's nicht, wie soll das nur werden, oh, ich weiß nicht, soll ich mich schon mal bewerben, alle Fingernägel sind weg, du fährst schon auf der Felge, an die Fuß kommst nicht ran, versteht ihr? Und jetzt wird schwierig, wenn Angst und solche Dinge dich übernommen haben, zu sagen, hey, 1000 zur Linken, 10.000 zur Rechten, mich trifft es nicht. Wird schwierig. Wird schwierig. Und das ist der Kampf, in dem wir täglich drin sind. Und Jesus und der Heilige Geist trainieren uns mit Kleinigkeiten. Der kommt nicht gleich mit der Diagnose Krebs. Das fängt an, wo dein großer Zeh, den hast du angehauen, der tut weh. Und dann darfst du sagen, ey, sei geheilt in Jesu Namen, Schmerz, du gehst. Und wenn es da funktioniert hat, dann tut vielleicht nächstes Mal dein Knie weh. Dann betest du da, oh, hey, großer Zeh, Knie, funktioniert super. Könnte es sein, dass, das ist ein guter Gedankengang vom Heiligen Geist, könnte es sein, dass das immer funktioniert? Könnte es sein, dass es nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen funktioniert? Ich merke, dass Leute, die selber Schmerzen haben, nicht gern für andere beten. Und der Teufel sagt, und du willst für andere beten, hast du selber Schmerzen. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich hier vorne für Leute gebetet habe und habe selber Schmerzen gehabt. Meine Schmerzen sind nicht der Maßstab, sondern das Wort Gottes. Amen. Das Wort Gottes ist der Maßstab. Und ganz oft habe ich für Leute gebetet und mich für sie bete und die Salbung fließt, gehen meine Schmerzen mit weg. Weil Gott gut ist. Hätte ich auf meine Schmerzen geschaut, hätte ich vielleicht gesagt, ja, Schwester, vielleicht sollten wir noch mal inne werden und gehen noch mal ins Gebet die Woche und vielleicht bete ich dann nächsten Sonntag für dich. Vielleicht auch gar nicht. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber wir schauen mal. Oh, ich hasse sowas. Ich mag das nicht. Ja oder nein und dann ist gut. Ein ehrliches Nein ist mir lieber wie so ein vielleicht. Ich mag das nicht, egal in welchem Bereich. Wie geht's dir? Magst du so ein schleimiges? Ich mag Leute, die mir normal die Hand geben, so wie meine Frau. Das mag ich. Ich mag nicht Leute, die meinen, sie müssen mir die Finger brechen, weil sie so stark sind, mich beeindrucken. Und ich mag auch nicht diese Weicheier, wo du so einen Waschlappen hast, so einen lauwarmen. Gib mir mal richtig die Hand. Ich habe jahrelang mit meinem Chef zusammen Leute eingestellt in der Firma. Der hat mich einfach mit dazu, obwohl ich gar nicht die Qualifikation hatte. Aber habe irgendwas an mir gemerkt, weil ich oft richtig lag. Und habe gesagt, Thomas, du gehst mit dazu und ich möchte deine Meinung hören. Und da habe ich gesagt, der erste Eindruck ist immer der Handschlag. Wenn dir jemand die Hand festgibt, dann möchte er dich dominieren und sagen, ich bin hier der Chef. Gibt er dir wie einen Waschlappen, dann weißt du schon, der hat kein Selbstbewusstsein. Solche Leute willst du nicht in der Firma. Du willst the number one nicht haben, weil der macht dann, was er will, und du willst das Weichei nicht haben, wo solche Leute willst du nicht in der Firma. Du willst Leute haben, die dir anständig die Hand geben und dir in die Augen gucken dabei und guten Tag sagen. Dann weißt du, ja, passt. Leute, man lernt, wenn man will, draußen in der Welt so viel. So viel. Mein Chef im Autohaus hat immer gesagt, Thomas, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Wenn du am Mittagessen bist oder hier oder auf dem Klo, egal, kümmere dich um die Kunden. Die sind hier ins Autohaus hergefahren. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Wir geben jedes Jahr Zehntausende Euro für Werbung aus und dann kommt der Kunde endlich ins Autohaus. Und jetzt musst du kacken. Jetzt musst du dein Essen warm machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, da bist du erstmal geschockt, denkst du, wenn ich aufs Klo muss, was soll denn das? Nee, klemm den Arsch zusammen. Die sind jetzt da, die wollen kaufen. Wir leben alle davon. Wir leben nicht davon, die Autos zu zeigen, wir leben davon, sie zu verkaufen. Und wenn du jetzt blöd reagierst, so auf die Art, können Sie mal 5 Minuten, ich muss mal kacken. Da sagt der Kunde, wo bin ich denn hingeraten? Entschuldigung, der kommt nie wieder. Und er erzählt jedem, den er trifft, stell dir mal vor, ich wollte da ein Auto kaufen für 50.000, dann war dem das Kacken wichtiger. Natürlich sagst du nicht kacken, ja, das weiß ich schon, du umschreibst es, ich muss mal da kurz eine Kopie machen, ist ganz wichtig. Aber wenn der rausläuft, weil er denkt, ja, wenn sich hier niemand für mich interessiert, dann machst du es. Leute, das kostet erstmal im Kopf einen Umschaltprozess. Manchmal kommen Leute nach Jahren wieder hierher. Habe ich schon erlebt und ich hasse das. Und wir hatten da so Spezialkandidaten. Oh, schön, dass du auch mal wieder da bist. Das ist die schönste Begrüßung, wenn du irgendwo hinkommst. Habe ich auch schon erlebt. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Lasst es doch bitte sein. Wenn das einer von euch macht, ich scheiß euch zusammen, wenn ich es mitkriege. Ich lasse es nimmer durch. Du kannst es auch mal weglassen. Du kannst sagen, schön, dass du da bist, ich freue mich. Oder schön, dass sie da sind. Aber das auch mal, diese Betonung von, ich habe das Recht, dir jetzt zu sagen, ich bin schon immer da, ich trage das hier alles, ich arbeite mit, ich bin da und jetzt kommt der gnädige Herr, die gnädige Frau schaut auch mal wieder vorbei. Weißt du, durch was der Mensch für Prozesse ist, um wieder hierher zu kommen? Leute, für deinen ersten Eindruck gibt's auch keine zweite Chance. Amen. Stimmt's? Und mir liegt's auch manchmal auf dem Herzen zu denken, ach, kommen wir auch mal wieder, aber ich beiß mir auf die Lippen. Weil ich mache das nicht hier für mich, sondern für Jesus. Und es ist sein Haus, nicht mein Haus. Kostet Überwindung, kostet Gehorsam. Flasche auf den Kopf, Flasche leer. Flasche auf den Kopf, Flasche leer. Vielleicht mache ich ein paar Gemeindet-T-Shirts. Hinten drauf CATR, vorne Flasche leer. Flasche auf den Kopf. Das sind so Insider-Dinge, die nicht jeder versteht. So, jetzt war es doch viel frei. Kommen wir mal nicht mehr zu dem anderen, was ich noch machen wollte, aber wir kommen noch zu Vers 5 und dann erzähle ich euch noch kurz was. Und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehme gefangen alles Denken. Sag mal, ich nehme gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Manchen Tagen muss ich das 10-mal machen, wenn so negative Gedanken kommen. Schau auf deine Emotionen. Deine Emotionen sind eine Reaktion auf deine Gedanken. Wenn deine Emotionen durch irgendeine Information, durch einen Gedanken plötzlich in den Keller rutschen, dann binde den Gedanken, binde die Emotion. Du kannst gegen die Emotion kämpfen, die wird nicht gehen. Du musst den Gedanken rauswerfen. Dann geht die Emotion automatisch und es wird wieder gut. Halleluja. Leute, so ist das. Und die Verantwortung haben wir selber. Wir müssen die Entscheidung treffen. Wir müssen sagen, wir wollen das, wir machen das so. Ich lese euch noch Hoffnung für alle vor. Darfst du hinmachen, wenn du willst, die Verse 4 und 5. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Auch gut umschrieben, von einem bisschen anderen Blickpunkt, aber es hilft uns, oder? Merkt ihr, wo das Schlachtfeld ist? Nochmal, wo ist das Schlachtfeld? In den Gedanken. Wie ein Mensch denkt, so ist er. So redet er und so ist sein Herz voll. Wir erleben negative Dinge, wir erleben negative Informationen. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen im Glauben. Wenn wir jetzt sehr krank sind, mit Krankheit viel zu tun haben, und jetzt steht der Thomas da vorne und sagt, du musst an Heilung glauben, das ist schwierig. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Egal was du hast, es ist möglich, das zu überwinden und zu sagen, ich gehe jetzt nicht zum Arzt, ich glaube jetzt meinem Jesus. Und dann such doch mal 3 Minuten Jesus, anstatt dich immer mit den negativen Sachen und mit dem Arzt und mit den Medikamenten zu beschäftigen. Such mal 3 Minuten Jesus, sag Jesus, ich habe die Krankheit dir gegeben, ich glaube, dass du mich geheilt hast am Kreuz vor 2000 Jahren und ich danke dir, dass sich's manifestiert. Das heißt nicht, dass sofort blub macht oder dass dann rosa Panda vom Himmel kommt mit Flügeln und sagt, hallo. Manchmal passiert es vielleicht, aber das ist nicht die Regel. Jesus will, dass wir lernen, dass Glauben funktioniert. Und dann werden wir beim nächsten Mal was anwenden. Wenn wir was gelernt haben, was funktioniert, das wenden wir an, Leute. Das ist, was wir in der Schule lernen, was wir im Job lernen. Was wir gelernt haben, was funktioniert, wenden wir an. Im Glauben ist es genau dasselbe. Was du im Glauben gelernt hast, was funktioniert, wendest du an. Du kannst immer von der Hand in den Mund leben. Und immer Jesus Danke sagen, dass am Ende des Monats hast du noch 3 Euro in der Tasche. Ah, Halleluja, ich habe 3 Euro Gewinn. Oder du sagst, hey, ich mache mir gar keine Gedanken mehr darum. Der Herr ist der Versorger nach seinem Reichtum in seiner Herrlichkeit. Er hat sich dafür entschieden. Ich bin so froh, dass ich über Finanzen viele Lektionen gelernt habe. Du auch? Und ich habe manchmal hier Leute, die auch vor einer nicht allzu langer Zeit eine Person hier gehabt, der es finanziell sehr, sehr gut geht. Und dann erzählst du über Glauben, über Aufstehen und so. Da sitzen die da und gucken dich an. Was hat er denn? Ja klar, wenn ich meine Kohle auf der Bank habe und es mir gut geht oder ich meine Immobilien habe und kriege jeden Monat, was weiß ich, wie viel 1.000 Euro an Mieteinnahmen, dann muss ich nicht glauben. Wobei ich dir sage, dass die den Glauben nötiger hätten als alle anderen. Ich werde nie vergessen, wo in Jugoslawien der Krieg war. Hatte ich einen Freund. Und er sagte, ich habe Tagesschau geguckt, habe ich unser Haus, unser Ferienhaus brennen sehen. Weg. Da stand der Daimler in der Garage, der brannte auch. Alles weg. Dann habe ich gedacht, ja, so sind die Leute. Sie verlassen sich auf ihre Immobilien. Was ist, wenn morgen ein Krieg ausbricht? Die Ukraine haben auch nicht gedacht, dass da jetzt alles in Schutt und Asche liegt. Da ist nichts mehr übrig. Wenn du auf das gebaut hast, es wird dir genommen werden. Nicht, weil Jesus böse ist, sondern weil er hofft, dass du dann jetzt endlich verstehst, dass nicht die materiellen Dinge dich versorgen, sondern der Vater im Himmel. Wenn du auf die materiellen Dinge vertraust, hast du immer einen Götzen zwischen dir und Jesus. Gerade haben wir gehört, wir schauen in einen Spiegel. Und dann aber mit aufgedecktem Angesicht, von Angesicht zu Angesicht, wollen wir immer nur in den Spiegel schauen. Da sehen wir nur, was wir sehen wollen. Oder wir sehen das, was wir gar nicht sehen wollen. Wobei wir immer dasselbe sehen, nämlich uns selber. Mal gefallen wir uns nicht. Aber ich glaube, Jesus will, dass wir glauben. Leute, ich möchte, dass ihr steht, wenn ich verhaftet werde, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich umgebracht werde oder egal was passieren könnte, möchte ich, dass ihr, das wäre mein größter Wunsch, dass ihr nicht umkippt, dass ihr nicht abkippt, dass ihr nicht fallt. Ich habe die Woche die Entscheidung getroffen, auf der Homepage zu schreiben, Zugang zum Predigthorn nur noch für Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde. Ich trage das schon ein halbes Jahr in mir rum. Ich war damit schwanger. Ich habe die Woche gespürt, jetzt ist die Zeit, weil es wird immer schlimmer, Leute. Ich liefere Ihnen keine Munition, die Sie gegen uns verwenden können. Wenn ihr jemand habt, der gerne hören möchte und ihr empfehlt es, auch für die es jetzt hören im Internet, dann schalte ich die Person frei, aber ich nicht mehr für alle. Weil ich sage euch hier zu viel Informationen, wo man mich schon morgen verhaften kann, heute Nachmittag noch, weil ich nicht konform bin mit dem, was gesagt wird. Ich habe euch gerade gesagt, unsere Innenminister möchte ein Gesetz, wo man dich verhaften darf, wenn du nicht konform bist mit dem, was diese Welt lehrt. Und ich bin nicht konform mit dieser Welt. Und ich habe die Entscheidung in meinem Herzen getroffen, wenn sie mich umbringen, dann sollen sie mich umbringen, dann ist es so. Dann sterbe ich für den Herrn. Aber ich werde nicht meine Meinung ändern. Und die Entscheidung habe ich jetzt im Glauben getroffen. Und ich vertraue auf die Kraft Gottes, wie bei Stephanus, im Moment, wo er gesteinigt wird für sein Glauben, dass er sagt, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten sitzen. Wir haben gerade gelesen, wie er aussieht zur Rechten. Feuerflammen, Golderz, oder? Ich wünsche mir auch, dass das nicht passiert. Ich wünsche mir auch, dass wir noch ein paar Jahre haben. Aber ich weiß es nicht. Es geht in einer rasenden Geschwindigkeit, Leute. Es passieren Dinge, die sind nicht normal in diesem Land. Eine Partei kann doch nicht Polizei gründen. Wo sind wir denn? Aber wir dürfen uns freuen. Jesus kommt bald. Und ich bin sicher, dass wir, ich glaube es nach wie vor, dass wir am Anfang entrückt werden. Ich habe diesen Glauben nie verlassen und ich denke, dass wir am Anfang entrückt werden, weil alles andere wird nicht funktionieren oder es würde Haufen Blut kosten. Aber ich habe in meinem Herzen die Entscheidung getroffen, wenn ich eine Zeit der Trübsale leben muss, dann ist das so, Leute. Es wird mich nicht aus der Bahn werfen. Dich. Ich habe euch die E-Mail geschickt mit der WHO, könnt ihr euch erinnern, zu beten. Die WHO will jetzt das Recht haben, über alle nationalen Regierungen hinweg eine Pandemie auszurufen und zu bestimmen, was dann passiert und was nicht. Die Weltgesundheitsorganisation, die zum Großteil von Bill Gates finanziert wird, und in jedem Interview sagt, es gibt zu viel Menschen auf der Welt. Ja, um genau zu sein, 7,5 Milliarden zu viel. Weil sie wollen ja auf 500 Millionen runter reduzieren. Da muss man ein paar loswerden. Und sie bestimmen wer? Nicht du, nicht ich. Und unser Klausi Schwab, der ständig Zeug von sich gibt, der nicht gewählt ist und eigentlich gar nichts zu sagen hat und dennoch alles bestimmt. Unser Herr Lindner, unser Finanzminister, stand jetzt, war ja wieder das Treffen in Davos, steht vor dem Herrn Klausi Schwab und verbeugt sich. Unser Finanzminister verbeugt sich vor Klausi Schwab. Dann weißt du, wer wo ist. Leute, das sind Sachen. Mein Verstand sagt, erzähl es denen nicht, erzähl es niemand, pall das für dich. Red niemals darüber. Der Heilige Geist sagt, sag's ihnen. Ja, was mache ich jetzt? Ich sag's euch. Ist Gott gut? Er ist immer noch derselbe. Er ist immer noch derselbe. Und ich glaube, wir sind auf eine Hochzeit eingeladen. Und ich glaube, noch nie war so viel Aktivität wie gerade eben im Himmel. Noch nie war so eine große Vorbereitung wie gerade eben im Himmel für die Hochzeit. Und ich freue mich drauf, du auch? Ich habe eine Vorfreude. Noch nie wie zuvor habe ich so eine Vorfreude auf die Hochzeit. Und ich weiß, solange wie die Zeit noch ist, sie wird gut, weil Gott gut ist. Die größten Offenbarungen hatten die Männer und Frauen Gottes in der Bibel im Gefängnis, in der Verfolgung. Johannes war auf die Insel Patmos verbannt. Da kriegt er die Offenbarung. Paulus schreibt die tollsten Briefe an die Gemeinde im Gefängnis. Petrus war im Gefängnis. Leute, die saßen nicht auf Mallorca und Hawaii und Florida. Die waren im Gefängnis um des Glaubens willen und dort haben sie die größten Offenbarungen bekommen. Dort haben sie die größten Wunder erlebt. Die Ketten fallen ab, die Tore gehen auf, die Türen gehen auf. In der größten Verfolgung war auch immer die größte Gnade. Und die größte Erweckung war immer in der Verfolgung. Ich weiß, es werden sich noch Leute bekehren. Wir sind noch nicht vollzählig. Aber ich glaube nicht, dass das so sein wird, wie es in der Vergangenheit war. Es wird anders sein. Wie? Weiß ich nicht. Der Heilige Geist wird's machen. Aber ich weiß, ich werde meinen Mund nicht zumachen. Du auch? Hast du eine Entscheidung getroffen? Ich werde meinen Mund nicht zumachen, egal was? Ich bleib standhaft. Ich erzähle von meinem Jesus. Ich werde nicht lügen. Ich werde nicht schweigen. Ich werde auch nicht überall rumrennen und, sondern mit Weisheit. Mit Weisheit. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir für jeden Zuhörer hier und für die im Internet und die das CD bekommen. Papa, danke, dass du das Leben dieser Menschen baust mit Glauben, mit deiner Kraft und mit deiner Helligkeit. Jesus, wir freuen uns an dir und wir sagen, du bist immer noch der König der Könige und der Herr der Herren. Und danke, Jesus, dass uns nichts passieren kann. Danke, dass du uns mit einem heiligen Hubschrauber abholst, wenn die Titanic sinkt. Halleluja. Danke, dass ich einen Platz habe im Himmel. Danke, dass mein Name im Buch des Lebens steht. steht. Egal was passiert, ich gehöre dir. Und du hast gesagt, du wirst mich nicht verlassen noch versäumen. Weder in der Stunde des Todes, noch bei den Angriffen, noch bei Verfolgung. Du wirst bei uns sein, Jesus. Und dafür danke ich dir. Und danke, dass dein Glauben in jedem von uns brennt. Und danke, dass wir jeden Tag die Chance zur Veränderung haben. Auch die, die jetzt sich schwach fühlen oder die sagen, ich habe noch nie überwunden im Glauben, die dürfen heute sagen, ich bin jetzt voller Überzeugung am Punkt, wo ich sage, ich überwinde mit dem Glauben. Und Jesus, du hilfst mir. Dein Glauben in mir, deine Kraft in mir, dein Wort in mir, dein Heiliger Geist in mir, deine Weisheit in mir. Halleluja. Und wir überwinden weit durch den, der uns stark macht. Christus Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit in mir. Amen. Yes. Yes.